Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache a Viertele Schlotzen. Ja, das ist für viele der Urbegriff der Gemütlichkeit. Meine Gäste heute bei Chefsache sind Vertreter eines der größten Weinanbaugebiete Deutschlands.
Die Württembergische Weingärtner Zentralgenossenschaft, kurz WZG, vereint seit 1946 insgesamt 25 Genossenschaften und ist damit eine der größten in Deutschland. Über 80 Weine und Sekte aus Württemberg umfasst ihr eigenes Sortiment. Darüber hinaus werden nahezu 2000 Artikel für ihre Mitgliedsbetriebe im Lebensmitteleinzelhandel vermarktet. Die Winzer kultivieren den Wein, die WZG übernimmt Ausbau, Pflege und Vermarktung. Mit Ausbildungen in Weintechnologie und Kellermeisterei sichert die WZG die Zukunft des württembergischen Weinbaus.
Und ich begrüße ganz herzlich im Chefsache-Studio von der Württembergischen Weingärtner Zentralgenossenschaft die Vorstände Uwe Kämpfer und Bernhard Idler. Schön, dass Sie hier sind. Freut mich.
Grüß Gott.
Das Wichtigste natürlich für die Weintrinker, wie läuft die aktuelle Saison, Herr Idler?
Gut, das Wochenende war spannend. Es hat nicht nur in Oberschwaben geregnet, die Bilder haben wir ja gesehen, sondern auch in unseren Weinbergen. Und aktuell sind wir natürlich gespannt, wann die Flächen wieder befahrbar sind, wann wir wieder bewirtschaften können. Das ist aber für die Weinbergärtner nichts Neues. Landwirte haben grundsätzlich mal ihre Werkstatt im Freien.
Ja, eine Werkstatt im Freien heißt ja auch, du rechnest eigentlich damit, dass die Natur halt einfach auch macht, was sie will. Das heißt, eine gewisse Gelassenheit musst du einfach in den Beruf mitbringen, oder?
Sonst geht's gar nicht. Also Landwirte, da gehören ja auch die Weinbauern dazu, sind traditionell eher mal konservativ und zurückhaltend und wissen eigentlich, dass man die Natur so nehmen muss, wie sie kommt. Wir können es nicht ändern und wissen das eigentlich seit Jahrhunderten. Wir machen nichts anderes. Wir haben einfach immer die Abhängigkeit von der Witterung.
Ich stelle mir das nicht ganz einfach vor, auch für die Vermarktung, weil du hast letztendlich ein Produkt, das hängt von der Natur einerseits ab, ja, die kannst du nicht beeinflussen. Andererseits hast du natürlich schon auch einen weltweiten Markt, wo es viel, viel größere Weinanbaugebiete gibt. Welche Rolle spielt denn überhaupt der deutsche Wein auf dem Globus?
Also Deutschland hat über die ganze Rebfläche in den einzelnen Weinanbaugebieten rund 100.000 Hektar. Das hört sich jetzt nach viel an, ja. Aber auf der Welterzeugungskarte sind wir irgendwo die Nummer 18. Also gibt es viele Länder, die größere Rebflächen haben. Und deswegen sind wir eigentlich eher ein kleines Erzeugerland. Allerdings sind wir ein sehr interessanter Markt, weil da stehen wir weltweit an der vierten Stelle.
Das wird heißt, viel Wein getrunken.
Viel Wein wird konsumiert und es wird es ist natürlich dann insbesondere für viele Erzeuger weltweit interessant, auf dem auch kaufkräftigen deutschen Markt Wein zu verkaufen.
Hele, jetzt hatte ich ja auch für die Sendung recherchiert und gesehen, dass der Weinkonsum ja tendenziell ein bisschen rückläufig ist. Also der lag mal bei 19,9 Liter durchschnittlich im Jahr in Deutschland. Jetzt ist er bei 19,2, also im Prinzip ein Fläschle weniger. Woran liegt das? Was ist da los?
Ja, es liegt halt daran, dass sich die Verzehrgewohnheiten ändern. Also wir haben einfach heute ein gestiegenes Gesundheitsbewusstsein. Und Wein ist natürlich ein Genussmittel, wo es viel Spaß macht, den zu trinken. Nichtsdestotrotz hat Wein auch Alkohol. Und insofern gibt es immer mehr Leute, die aufgrund von Gesundheitsaspekten auf Wein verzichten, ihren Konsum einschränken oder auch dann zu Wein tendieren, der einen geringeren Alkoholgehalt hat.
Sekt ist ja quasi aber noch auf einem gleichen Niveau geblieben. Woran liegt das? Gibt es in Deutschland aktuell doch noch irgendwo Feierlaune in den Wohnzimmern?
Ja, das ist nicht ganz klar, woran das wirklich gelegen hat, dass der Sekt sich nicht ganz so stabil, ganz so rückläufig entwickelt. Sekt hat natürlich, muss man wissen, in den Jahren zuvor stärker gelitten als Wein. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass Sekt eher vermarktet wird und die gegenwärtige Situation dazu führt, dass der Verbraucher besonders zu Angeboten greift. Und das fördert die Sektindustrie natürlich deutlich.
Lassen Sie uns mal ein bisschen genauer in das baden-württembergische Weinland reinschauen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, Baden und Württemberg, Sie vertreten sozusagen die württembergische Seite mal so unter uns. Herr Idler, wie verstehen Sie sich eigentlich mit den Badenern?
Das sind,
sind auch da.
Sind landsmannschaftliche Unterschiede, das ist ganz klar. Die kennen wir ja auch alle, die hier in Baden-Württemberg unterwegs sind, die hier aufgewachsen sind. Aber letztendlich, auch aus den Gründen des Marktes, sind es schlicht und einfach Kollegen. Mhm. Wir arbeiten an vielen Stellen mit den badischen Kollegen zusammen. Beispielsweise bei den Weinbauverbänden, wenn wir nach Stuttgart zur Politik wollen, müssen wir natürlich uns vorher abstimmen. Also da gibt's sehr viele Schnittmengen. Wir haben einen gemeinsamen Verband bei den Genossenschaften. Nur gemeinsam können wir letztendlich dann hier am Markt dann auch agieren und auch in der Öffentlichkeit.
Und es gibt ja schon auch durchaus deutliche Unterschiede zwischen Ihren Weinanbaugebieten und den badischen Weinanbaugebieten. Woran liegen die ganz konkret?
Wenn man es jetzt auf die Weinbau-Dinge runterbricht, dann haben wir natürlich hier mal unterschiedliche Rebsorten in den Anbaugebieten. Ja. Die badischen Kollegen sind eher vom Spätburgunder beispielsweise getrieben. Das ist dort die Hauptrebsorte bei den Rotweinrebsorten. Wir in Württemberg haben speziell im Rotweinbereich drei Rebsorten, die es eigentlich sonst nirgends in Deutschland gibt. Das ist der Trollinger, das ist unsere wichtigste Rebsorte, der Lemberger und auch der Schwarzriesling. Und das sind grundsätzlich mal Unterschiede in der Produktion.
Was mich ja auch erstaunt hat, drei Viertel Ihrer Weine sind ja Rotweine.
Also Württemberg ist traditionell ein Rotweinland. Und dadurch unterscheiden wir uns eigentlich von allen anderen Anbaugebieten in Deutschland. Es gibt ja nur noch die Kollegen an der A, die auch traditionell rotweinlastig sind. Alle anderen haben eher einen höheren Weißweinanteil, beziehungsweise der dominierte Weißweinanteil. Und Deutschland ist traditionell ja auch ein Weißweinland.
Wenn ich jetzt mal in das Supermarktregal reinschaue, ja, dann sehe ich da viele, viele Fläschle. Und viele, gerade auch der Rotweinfläschle, die kommen dann von mir aus Frankreich oder Italien oder Spanien und so weiter. Was bedeutet das für Sie? Was macht das am Ende aus? Oder ist das Ihrer Zielgruppe wurscht?
Ja, das ist natürlich immer eine Herausforderung für uns, dass gerade in Deutschland im Vergleich zu unseren Nachbarländern einen hohen Anteil importierten Weins gibt. Also wenn ich beispielsweise in die Schweiz, in Österreich, Italien, Frankreich, Spanien, brauche ich gar nicht drüber sprechen, gehe, da sehe ich praktisch nur den regional erzeugten Wein. In Deutschland wird aber mehr als jede zweite Flasche importierten Wein getrunken.
Muss ja aber quasi auch sein, weil du ja so einen großen Bedarf ja quasi hast, oder? Oder nicht?
Also wir könnten natürlich schon den Bedarf der heimischen Bevölkerung gut decken. Ne? Nichtsdestotrotz besteht natürlich auch das Interesse, einfach mal auch was anderes zu trinken. Und das ist in Deutschland, glaube ich, aber im Vergleich zu anderen Ländern sehr stark ausgeprägt. Und die Heimatverbundenheit ist vielleicht auch nicht ganz so deutlich, wie es jetzt beispielsweise in anderen Ländern ist.
Dann lassen Sie uns mal genau über den Wein sprechen. Sie machen im Prinzip schon Ihr ganzes Leben nichts anderes, kann man ja sagen.
Ja, ich bin schon immer Önologe, also Kellermeister und Weinmacher.
Warum eigentlich?
Warum eigentlich? Weil ich im Elternhaus aufgewachsen bin, das Wein produzierend war, also Trauben produzierend und damit seit meiner Kindheit einen Bezug zum Produkt ja einfach von der Wiege auf mitbekommen habe. Und das war spannend. Und dann hat man sich für den Beruf entschieden und entsprechende Ausbildung gemacht und ist dann irgendwann beim Wein im Keller gelandet.
Was macht denn das Besondere an dem württembergischen Wein aus?
Das Besondere am Wein, würde ich sagen, macht aus, dass es kein reproduzierbares Produkt in jedem Jahr gibt, sondern jeder Wein, jeder Jahrgang ist anders. Es ist immer eine Herausforderung in der Mache, aber auch im Probieren. Und das ist extrem spannend. Und man hat natürlich an der Stelle, darf man auch dazu sagen, natürlich auch immer mit dem Produkt als Genussmittel zu tun. Und Wein ist nun mal ein Genussmittel und das mag ich auch gern. Wein und gutes Essen gehören zusammen.
Wie funktioniert denn ganz genau eigentlich auch die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und denjenigen, die auf dem Weinberg stehen, ja, und sich um die Weinreben kümmern?
Ja, also wir sind ja als WZG sozusagen das Dach, eine Dachorganisation. Ja? Also zu uns gehören ja 13 vollabliefernde und 12 teilabliefernde Genossenschaften. Die wiederum bestehen ja dann aus den verschiedenen Wengerntern, die wiederum den Wein anliefern. Ja? Und wir müssen praktisch jetzt dafür Sorge tragen, und das sind in Württemberg circa 10.000 Wengerter Familien, für die wir den Wein vermarkten. Mhm. Aber unsere Aufgabe als WZG ist aber nicht die Vermarktung, sage ich mal, vom Hof zu organisieren, sondern wir vertreiben für diese Genossenschaften und damit auch für die Wengerter Familien den Wein im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.
So, und da muss man ja sagen, diesen Wein, den gibt es ja nicht nur in Baden-Württemberg zu kaufen, also auch im Badischen, sondern sozusagen bundesweit. Das stelle ich mir nicht ganz einfach vor, ja? Also wenn du jetzt quasi ein regionales Produkt hast und dann versuchst, ein solches Produkt deutschlandweit auch wirklich an den Mann zu bringen, wer sind ihre Zielgruppen?
Genau das ist die Herausforderung. Dafür haben wir auch unterschiedliche Produkte für unterschiedliche Zielgruppen. Unsere stärkste Serie beispielsweise, Süß und Fruchtig, ist national vertreten. Hier gibt es eine Serie, die das hält, was sie kann, also was draufsteht, süß und fruchtig, das versteht der Verbraucher. Ja. Aber da ist jetzt die Württemberger Herkunft nicht so relevant für die Zielgruppe. Es gibt aber wiederum andere Produkte, wie mein Kollege gerade gesagt hat, wenn es auf die Rebsorte beispielsweise Trollinger und Lemberger abzielt, die ist ja außerhalb Württembergs gar nicht so bekannt. Und damit ist es dann natürlich schwieriger, über eine Rebsorte ein Produkt zu vermarkten, sondern dann haben wir eher, sage ich mal, eine Aussage generell, wie schmeckt denn das Produkt?
Über den Geschmack kann man ja, wie wir wissen, trefflich streiten. Ja. Und gerade wenn man in die Produktentwicklung geht, ist das natürlich ein weites Feld einerseits. Ja, du hast Chancen, aber genauso auch Risiken. Welche Möglichkeiten Sie auch in der Zukunft sehen, darüber möchten wir gleich unter anderem sprechen, liebe Zuschauer. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Zu Gast im Studio sind die Vorsteller der WZG, Bernhard Idler und Uwe Kämpfer. Wir sprechen über den württembergischen Wein, ein heimisches Produkt. Und stellen uns natürlich schon die Frage, wenn du ein Produkt hast, was von der Natur abhängig ist, ja, dann stelle ich mir das relativ schwierig vor, ein Produkt auch perspektivisch so weiterzuentwickeln, dass du dir neue Zielgruppen und so weiter erschließen kannst. Da möchte ich aber mal eine kleine Brücke schlagen, nochmal zu Ihrer persönlichen, beruflichen Vitae sozusagen. Sie haben ja nicht im Gegensatz zum Herrn Idler immer schon Wein gemacht, sondern eigentlich haben Sie schon was ganz anderes gemacht. Sie waren bei Unilever und sind dann irgendwann zu dem Wein gekommen. Bonduelle waren Sie auch noch. Mhm. Erklären Sie uns mal, wie ein solcher Weg überhaupt zustande kommt.
Also mein Hintergrund ist natürlich die Konsumgüterindustrie. Ich glaube, ich kenne mich ganz gut aus, was Marketing, Vertrieb anbelangt und was den deutschen Lebensmittel-Einzelhandel betrifft. Aber ich bin vollkommen richtig jetzt kein Weinexperte. Aber gerade wenn man jetzt Wein in den Lebensmittelhandel verkaufen will, die Kunden, die dort Wein kaufen, das sind in den seltensten Fällen ja auch Experten. Also die wirklich viel Ahnung haben, die gehen ja meistens direkt auch zum Winzer und fragen dann halt nach und haben wirklich Ahnung. Aber wir müssen es ja auch schaffen, einen Großteil unseres Produkts im Lebensmittelhandel so zu verkaufen, dass der Verbraucher direkt versteht, was es ist. Ne? Also ich kann ja niemandem dann erklären, das hat aber den oder den Geschmack, ne? Das muss er ja direkt sehen. Und dann ist das eher eine Marketing- und Vertriebsaufgabe, also über das Etikett möglichst viel dieser Informationen weiterzugeben.
Ja, und da können wir gleich mal über ein Etikett sprechen von einem neuen Produkt, wo Sie, glaube ich, recht viel Hoffnung auch drin haben, mit dem Titel Spritz und Fruchtig. Was steckt denn da jetzt ganz genau dahinter? Da haben Sie was Neues auf den Markt geworfen.
Ja, also zum ersten Mal sind wir in eine neue Verpackungsform gegangen, und zwar eine Dose, 0,2 Liter. Und dann ebenfalls zum ersten Mal für uns als WZG haben wir einen Sekko auf den Markt gebracht. Und zwar liegt das daran, dass wir hatten eben über Zielgruppen gesprochen, auch hier eine neue Zielgruppe erschließen wollen. Nicht so sehr den traditionellen Weintrinker, sondern auch wirklich auch junge Leute für das Produkt Wein zu begeistern. Und wir glauben, dass das mit einer Dose und mit dem Sekko vielleicht ein guter Einstieg in die Weinwelt ist.
Und wie sind die bisherigen Erfahrungen bestätigen? Ja. Sind Ihre Annahmen bestätigt worden?
Also wir haben das Produkt jetzt seit 3 Monaten auf dem Markt, ne, ist auch überall vertreten, überall erhältlich und bis jetzt sind unsere Erwartungen übertroffen.
Wenn wir über Produktentwicklung sprechen, Herr Ihle, da müssen wir natürlich schon auch einen Megatrend betrachten, der vor allen Dingen auch im Bier recht stark ist. Ich hatte erst kürzlich Christian Dinklager von der gleichnamigen Brauerei hier. Und ja, alkoholfreies Bier ist natürlich voll im Markt angekommen, wird konsumiert. Ich habe auch schon alkoholfreien Wein mal getrunken. Also, ja, das hat
dann,
mich jetzt nicht
dann sind Sie ja schon auf dem richtigen Weg. Also alkoholfreier Wein ist natürlich ein Feld in der Produktpalette, was wir in der Vergangenheit noch nicht so gespielt haben, was aber zunehmend an Bedeutung gewinnt. Sowohl von der Marktseite als auch von der technologischen Entwicklung sind wir hier einfach jetzt weiter. Wir haben von den Bierleuten viel lernen können. Und wir sehen hier schon sehr, sehr großes Potenzial, auch für die Zukunft weiterhin diese Palette auszubauen.
Aber Jela, mal ganz ehrlich, also wird es denn irgendwann so sein, dass du einen alkoholfreien Wein auch wirklich trinken kannst?
Also beim Bier haben wir ja eine gewisse... Für mich als, ich sage jetzt mal, traditionalistischen Weintrinker, der immer mit dem Produkt schon aufgewachsen ist, ist das natürlich noch ein exotischer Zugang zum Produkt Wein. Es wird auch immer anders schmecken, aber wir dürfen halt nicht verkennen, es gibt Konsumenten, die lehnen das ab, Weine mit Alkohol, und dann müssen wir zumindest eine Alternative anbieten. Also man darf hier nicht die Erwartungshaltung haben, dass entalkoholisierter Wein, so heißt eigentlich die weinrechtlich richtige Bezeichnung, dass das das gleiche Geschmacksprofil hat wie ein traditioneller Wein, den man so kennt. Es muss anders schmecken, weil schlicht und einfach der Geschmacksträger Alkohol entfernt wurde.
Welche Rolle spielt denn eigentlich, Herr Kämpfer, das Erlebnis Wein per se? Also, dass du nicht nur, sagen wir mal, ein Fläschle kaufst, sondern dass du halt auch wirklich selbst mal zum Winzer hingehen kannst, dass du dir mal anschauen kannst, wie das aussieht. Ich erinnere mich an ein Weinanbaugebiet am Bodensee. Da gibt's sowas wie eine Besenwirtschaft dazu und da kannst du dich direkt zwischen die Reben setzen und dein Fütterle schlotzen. Das Ding ist immer voll.
Also das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Absatzkanal, gerade für unsere Mitgliedsgenossenschaften, weil, wie Sie richtig sagen, dann ja nicht nur das Produkt verkauft wird. Ich meine, Wein, ich trinke ja auch nicht, ich trinke Wasser, weil ich Durst habe, aber die wenigsten Leute denken, ich trinke Wein, weil sie Durst haben, sondern weil es ein Genussmittel ist. Und in dem Fall, wenn ich das jetzt auch noch direkt beim Erzeuger erleben kann, dann kaufe ich ja praktisch nicht ein Produkt, sondern ein Erlebnis. Und das ist ja, hat wahrscheinlich der ein oder andere auch schon erlebt, wenn er in Urlaub gefahren ist und da hat ihm ein Wein fantastisch geschmeckt, dann nimmt er diesen Wein mit und dann probiert er ihn zu Hause und dann, sage ich mal, ist das ja auch noch ganz okay, aber die Begeisterung, die er dann vielleicht in Italien auf irgendeiner Terrasse am See hatte, wenn er die dann im heimischen Wohnzimmer dann abends vorm Fernseher hat, ist doch ein ganz anderes. Und genauso, sage ich mal, ist es, wenn ich jetzt direkt beim Erzeuger da meinen Wein trinken kann.
Wenn wir uns jetzt eine kleine Kristallkugel gucken, mal ein bisschen in die Zukunft schauen sozusagen, an welchen Themen arbeiten Sie jetzt? Also sprich, gibt es Möglichkeiten, durch bestimmte Reben den Geschmack in einer bestimmten Art und Weise zu verändern? Wo sehen Sie große Chancen auch für den württembergischen Wein?
Also was im Weinberg natürlich eine große Rolle spielt oder zunehmend eine Rolle spielt, sind Rebsorten, die gegen Krankheiten resistent sind. Da gibt es auch entsprechend Programme, wo sowohl das Land Baden-Württemberg als auch der Bund sehr daran interessiert sind, dass diese Rebsorten weiter angebaut werden. Das ist von der Produktionsseite mit Sicherheit ein Themenfeld, wo wir uns mit in Zukunft noch viel mehr beschäftigen werden und auch werden müssen. Und letztendlich haben wir dann natürlich auch in den Weinbergen immer die Schwierigkeit, was bleibt von der Mechanisierung übrig, was passiert mit unseren steilen Weinbergen. Das sind Herausforderungen, wo wir jetzt mal in die Zukunft schauen müssen, wie es da weitergeht.
Ja, vor allen Dingen, und du brauchst ja auch am Ende Menschen, die Lust drauf haben, ja? Also die wirklich bei Wind und Wetter dann in diesem Berg hängen, also in diesem Weinberg, ja?
Also die größte Nachhaltigkeit im Weinberg ist natürlich auch, wenn der Weinberg eine soziale Komponente abwirft, wenn nämlich der Erzeuger auch davon einen Profit hat, wenn er leben kann. Und das ist natürlich eine Herausforderung in den aktuellen Zeiten. Und da müssen wir drauf schauen. Also nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch die soziale Nachhaltigkeit. Da müssen wir unsere Weinberge so umstellen, dass letztendlich für die investierte Arbeit auch ein gerechter Lohn übrig bleibt.
Gilt denn eigentlich noch das Prinzip, eine Ernte sozusagen im Berg, eine Ernte im Speicher und eine Ernte auf dem Konto?
Das ist der Wunsch.
Und klappt der, ja, ich sag mal.
Die vielleicht Hoffnung der, ist, das der auf tot, der Bank ja. Nicht so ganz, aber das kann ich nicht einschätzen, weil ich kein Erzeuger in dem Sinn bin, aber es ist natürlich eine Art der Risikominimierung, um letztendlich das, was wir eingangs schon besprochen hatten, die Schwankungen der Natur in irgendeiner Form auszugleichen.
Herr Kämpfer, wenn wir nochmal zu Ihrem Job schauen und Ihre Entscheidung sozusagen, die Struktur auch zu verändern und jetzt ein größeres Rad in einem kleineren Getriebe zu sein im Vergleich zu vielleicht einem kleineren Rad in einem größeren Getriebe, haben Sie jemals diese Entscheidungen bereut?
Nein.
Ist jetzt schwierig, natürlich so in der Öffentlichkeit zu sagen. Ne?
Nein, also ich glaube, wenn ich dran denke, als ich Freunden, Bekannten davon erzählt habe, was meine aktuelle Aufgabe ist, also da kam ein sehr hoher Neidfaktor raus.
Na klar, die freuen sich natürlich, also, dass man mit dem Fläschle um die Ecke kommt.
Das ist das eine, aber ich glaube, wenn man selbst gerne Wein trinkt, und ich trinke gerne Wein, ist es natürlich schön, dieses Produkt auch zu vermarkten. Also wenn man wirklich also zu 100% hinter dem Produkt stehen kann und es auch ein Produkt ist, was jetzt ja nicht nur notwendig ist, ja, ne, sondern was wirklich Freude auch bereitet. Ne? Und insofern ist es einfach für mich auch einfach schön, ein Produkt zu vertreiben, was ich einfach gern mag.
Welche Rolle spielt denn beispielsweise das Thema Digitalisierung, Onlinehandel und so weiter? Du hörst ja überall im Handel, ja Mensch, du musst neue Vertriebswege irgendwie eröffnen. Und es kann ja durchaus auch sein, dass just ihr Weinchen in den USA oder sonst irgendwo in China möglicherweise einen Absatz finden kann. Heute gibt's ja sozusagen ja eigentlich keine Grenzen mehr für egal welches Produkt.
Ja, und Wein ist natürlich, wie Sie richtig sagen, eigentlich für den Onlinehandel prädestiniert. Also es ist ein relativ hoher Wert, also relativ hoch zumindest, wenn ich es mit Grundnahrungsmitteln vergleiche, der gut zu transportieren ist. Also die Verpackung ist geschützt. Und es ist auch so, dass der Onlinehandel für den Weinbereich auch boomt.
Und wie können Sie denn davon auch ein paar Krümelchen abbekommen?
Na, zumindest wenn wir bei den wesentlichen E-Commerce-Händlern dabei sind und natürlich auch uns über unseren eigenen Online-Shop.
Mhm. Abschließende Frage an Sie, Herr Idler. Nun machen Sie ja den Job schon seit ein paar Jahrzehnten und natürlich ist auch bei Ihren Weinbauern das Thema Nachfolge immer relevant und Personal immer relevant. Was geben Sie den Menschen mit auf den Weg, sich auch beruflich für den heimischen Wein zu engagieren?
Also die Landwirte als die Branche als Ganzes und auch die Weingärtner haben nach immer einen Bezug zur Fläche, zu den Weinbergen. Die gibt man nicht einfach so auf. Das ist im Gen eigentlich drin.
Das ist wie ein Teil der Familie. Kann
man das wissen, ist ein, ne? Teil der Familie. Wenn Weinberge im Besitz der Familie sind, bleiben die eigentlich normalerweise in der Familie. Wir haben jetzt natürlich schon demografisch Probleme, überall Betriebsnachfolger zu finden. Das muss man ehrlicherweise sagen. Auf der anderen Seite denke ich schon, es gibt auch immer wieder Quereinsteiger, Neueinsteiger, die sich einfach für diese Produktkategorie interessieren. Und da liegt eigentlich auch
eine Chance, und eine Chance liegt natürlich auch gerade in unserem genossenschaftlichen Wesen, weil für kleine Erzeuger, für Erzeuger, die noch einen Weinberg haben, ist ja das eigentlich die prädestinierte Vermarktungsform, wo sie unterschlupfen können. Und deswegen sehe ich da schon noch Chancen, dass wir auch in Zukunft Weinbau haben werden. Es wird Veränderungen geben im Anbau, es wird Veränderungen geben am Markt, es wird Veränderungen geben bei den Personen, aber Weinbau ist ein Jahrhundertgeschäft, ein Generationengeschäft.
Wenn das nicht mal ein schönes Schlusswort ist, Sie dürfen es gerne noch ergänzen, Herr Kämpfer.
Nein, also das war auch einer der Gründe, warum ich mich letztendlich dafür entschieden habe, auch zur WZG zu gehen. Ich glaube, Wein gibt es seit Tausenden von Jahren, ne? Und es wird ihn auch weitergeben. Und dazu beizutragen, ist einfach eine spannende Herausforderung.
Herzlichen Dank an dieser Stelle, Herr Kämpfer, Herr Ihler. Für das Gespräch hat mir sehr viel Freude gemacht und herzlichen Dank für die Einblicke zum württembergischen Wein. Liebe Zuschauer, das war's auch schon wieder bei dieser Folge von Chefsache. Es würde mich freuen, wenn Sie spätestens in 2 Wochen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss.